Eigentlich habe ich durch dich zum Thema alles gesagt. Jedenfalls zu einem der Hauptthemen und zu dem Thema, für das meine Mitpreisträgerin steht. Ich bin sehr glücklich, dass wir zusammen diesen Preis bekommen. Das ergänzt sich wunderbar und Sie sind eine Person, die uns die Augen öffnet für eine Situation, die viele einfach ausblenden und für viele Menschen gar nicht existent ist. Es gibt Umfragen, die belegen, dass in dem Bürgertum, sogenannten Bürgertum, eine rohe Menschenfeindlichkeit wächst. Und das sind Untersuchungen über 10 Jahre und länger. Das heißt, die Leute missachten Minderheiten, missachten die Schwachen, missachten die Obdachlosen, missachten die Fremden, die Flüchtlinge. Und das ist ein Nährboden, der jetzt leider Früchte trägt in einer neuen Form des Rechtsextremismus, die mir große Sorgen. Lieber Herr Gemalcho, Sie haben die Sache auf den Punkt gebracht. Also eine wunderbare Laudatio, ein Grundgesetz, eine Freiheitsrede haben Sie gehalten. Ich fühle mich also wirklich, Sie haben begriffen, was mich in meinem Leben motiviert hat, als Politik zu machen. Ich hätte mir nicht im Traum vorgestellt, nachdem ich vor 73 Jahren als Flüchtlingsjunge nach Köln gekommen bin. Übrigens gab es auch die Option Düsseldorf, die Gott sei Dank und meine Mutter mit ihren 3 unmündigen Kindern, Flüchtlingen und vaterlos, ist dann zur Stadt Köln gegangen. Wir wohnten an einer Fabrik und hat gesagt, ich möchte gerne ein Grundstück haben. Und sie war lastenausgleichberechtigt, bekam ein Angebot in Meerheim, linksrheinisch, auf einer großen Wiese. Aber eine Bemerkung war damals für mich schon interessant. Der Mann auf dem Liegenschaftsamt sagte ihr, Frau Baum, bleiben Sie bitte lieber linksrheinisch. Sie müssen sich vorstellen, das war damals ein Lebensgefühl. Vorsicht, da kommt möglicherweise wieder etwas. Also, lieber Herr Malcho, Sie waren nicht nur ein bereichernder, erfolgreicher Verleger hier in dieser Stadt und Sie sind es ja noch. Und wir haben viele gute Gespräche geführt. Sie haben dazu beigetragen, dass Köln als Literaturstadt aufgeblüht ist. Herr Kosnowski hat mich freundlicherweise nächsten Sonntag zur Philkolon eingeladen. Also hier passiert etwas und es ist wirklich Ihnen gelungen, auch die verschiedenen Facetten meines Lebens zueinander zu bringen. Manche sehen mich ja immer nur mit einer Facette. Sie haben das sehr eindringlich und einfühlsam gemacht und ich möchte Ihnen wirklich sehr herzlich danken. Also ich bin also als junger Mann hier angekommen und bin in die Schule gegangen, Nippes wurde erwähnt, übrigens sehr gutes Zeugnis, Leibeserziehung ausreichend. Meine Frau hat auch noch bemerkt, dass Musik ausreichend war. Das hat aber nichts mit meiner Musikbegeisterung zu tun, sondern mit der Tatsache, dass ich nicht singen kann. Aber das nur nebenbei. Nippes damals, das graue, zerstörte Köln, wir suchten Anschluss, wollten die Kunst erleben, wollten die Musik der Zeit erleben im BDR. Wir waren durstig nach Freiheit. Und dieser Durst hat mich dann dazu geführt, dass ich von Anfang an, von Universitätstagen an, Politik gemacht habe. Und zwar habe ich nicht den Rat von Helmut Schmidt befolgt, der gesagt hat, wer Utopien und Visionen hat, der gehe gefälligst zum Arzt. Nein, wir sind in die Gesellschaft gegangen, wir sind in die Parteien gegangen, wir sind in die Vereine gegangen. Wir wollten wissen, wie es dazu kam, dass es in Deutschland diese Barbarei gegeben hat, von der wir ja nicht befreit worden sind, meine Damen und Herren. Wir waren es selbst. Was ist da passiert? Und das wollten wir auf jeden Fall verhindern. Und dann bin ich nach langem Zögern in eine Partei eingetreten. Es gab für mich keine Alternative, obwohl die FDP im hohen Maße veränderungsbedürftig war. Das haben wir auch im Laufe der Jahre geschafft. Herr Adenauer, die CDU war uns zu klerikal und die SPD war noch vor dem Godesberger Programm noch nicht bei den Spuren der Marktwirtschaft angekommen. Also wir haben dann versucht, uns einzubringen in die Parteien, in die Gesellschaft. Und das habe ich dann mein ganzes Leben lang gemacht. Es ist immer länger geworden. Ich beende das mal und bis heute bin ich noch aktiv tätig. Und diese Neugier treibt mich nach vorne und weckt auch meinen Zorn. Ich bin im Alter wesentlich zorniger geworden, als ich war. Ja. Lieber Herr Becker, die FDP mit wirklich zu vergleichen, das rechne ich Ihrem satirischen Überschwang zu. Ich bin nicht mit allem einverstanden mit der FDP. Man kann es immer wieder nachlesen, zum Ärger auch einiger meiner Parteifreunde. Also ich bin der Meinung, dass eine liberale Partei, wenn sie das alles richtig macht, in Deutschland auch eine Existenzberechtigung hat. Und deshalb habe ich ihr trotz Enttäuschung und Niederlagen habe ich mich nie aus ihr entfernt. Also, wir wollten das Grundgesetz nehmen, und das ist der Schlüsselbegriff. Ja, das Grundgesetz. Und Sie haben mit Recht auf die Paulskirchen-Situation hingewiesen. Das war ein verhängnisvolles Scheitern. Hätten wir uns damals auf den Weg zum Verfassungsstaat gemacht, wäre alles das nicht passiert, bis zum Niedergang von Weimar. Wir sind in unserer Demokratie erst mit dem Grundgesetz angekommen, meine Damen und Herren. Und das ist die beste Verfassung, die die Deutschen je haben. Und wir müssen für sie kämpfen und wir müssen sie bewahren. Blum, der Kölner Freiheitskämpfer, ist in Wien erschossen worden. Nicht wahr? Es hat nicht die Freiheit gesiegt, sondern es haben die Konservativen gesiegt, die nicht im geringsten auf Reform hin orientiert waren. Und sie haben lange Zeit auch das völkische Denken bestimmt. Das völkische Denken, das wieder da ist. Ich frage mich manchmal, wir haben damals das Motiv gehabt, wir kämpfen gegen diejenigen, die sich vom Freien, von der Freiheit, vom Liberalismus, von der Tradition der Aufklärung entfernt haben. Und wir erleben heute, dass die wieder da sind und wachsen. Und das muss unsere ganze Widerstandskraft erwähnen. Ja, also wir haben auf Reformen gesetzt und das betrifft nicht nur mein Leben, sondern die Republik. Wir haben hingearbeitet auf eine Reformkoalition, die damals das Grundgesetz, die sozialliberale Koalition, zum Leben gebracht hat, Gleichberechtigung der Frau. Was war das vorher? Oder Anspruch Bildung für alle, was war das vorher? Das ist damals entwickelt worden und wir haben eine neue Ostpolitik eingeleitet, die frei war von jedem Gedanken des Revanchismus. Wir wollten in Europa die Verhältnisse anerkennen und wir wollten nicht nachlassen, für die Freiheit zu kämpfen. Das schien vielen Leuten damals widersinnig, die DDR anzuerkennen. Aber es war ein Schritt auf dem Wege zur Wiedervereinigung. Das dürfen wir nicht vergessen. Und auch die Westbindung, die wir haben, immer wieder wird die NATO in Zweifel gezogen. Das war ein Element, das uns zur Wiedervereinigung geführt hat. Diese Westbindung und der Vertrauensaufbau im Osten mit Gorbatschow. Und das haben wir in die Wege geleitet und das ist auch ein Stück der Arbeit, die ich mit den deutschen Jungdemokraten, die ich damals teilweise geleitet habe, geleistet habe. Wir wollten also auch die Republik verändern, im Inneren verändern. Ich bin Anhänger, das ist schon angeklungen, eines sogenannten sozialen Liberalismus des Freiburger Programms. Für mich ist die Freiheit wirtschaftlicher Betätigung unabdingbar. Aber sie muss in Verantwortung geschehen. Und die Gerechtigkeit zu verwirklichen in dieser Gesellschaft ist eine Freiheitsfrage an sich. Das dürfen wir nie vergessen. Es gibt nicht einen Kapitalismus, der nur auf Effizienz hin sich orientiert, sondern er muss sich auch auf das Leben der Menschen in sozialer Hinsicht auswirken. Und der Sozialstaat lebt nicht nur durch die Gesetze und durch die Verfassung. Er lebt eben auch für diejenigen, die sich für ihn engagieren. Und die haben wir heute in diesem Saal. Und das ist die Preisträgerin an meiner Seite. Sich zu engagieren für die Mitmenschlichkeit dort, wo man ist, in der Südstadt. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Damit erst lebt eine soziale Demokratie. Nicht dann dadurch, dass nur der Bundestag irgendwas beschließt. Ja, Sie haben das schöne Wort gebraucht, Herr Becker, nur mit Kunst kann man die Demokratie verteidigen. Also nur die Kunst ist ein Element der Selbstverwirklichung, sie ist eines der wichtigsten Elemente. Ich sage immer mit Schiller, Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Das heißt, die Kunst ist auf die Freiheit in der Gesellschaft angewiesen, aber die Gesellschaft ist auch auf die Kunst angewiesen, auf die Impulse, die die Kunst erregt, auf die Widerspenstigkeit der Kunst, auf das Anstößige in der Kunst. Kunst ist Augenöffnen. Und deshalb habe ich jetzt 18 Jahre den Vorsitz hier geführt des Landeskulturrats in Nordrhein-Westfalen. Und deshalb bemühe mich ich auch im BDR, wo ich im Rundfunkrat bin, wieder auf Qualität zu setzen. Und zu sagen, es ist der Rundfunk ist doch nicht nur zur Belustigung da, er ist ein Element, die Demokratie zu fördern und zu stärken. Und dazu gehört die Vielfalt, die darf jetzt nicht eingeschränkt werden. Dazu gehört die journalistische Vielfalt, die kulturelle Vielfalt und die Qualität. Sonst können wir ihn vergessen. Also mein Kampf für die Bürgerrechte wurde erwähnt. Uns ist es ja nach 1982 Leuten wie Hirsch und mir vor allem Brücher nicht so gut gegangen nach dieser Wende. Und dann haben wir Hirsch und ich gesagt, wenn wir schon auf die Gesetzgebung im Bundestag nicht einwirken können, dann machen wir das in Karlsruhe. Und das ist ja auch, Sie haben das, du hast das erwähnt, Martin, auch einigermaßen gelungen. Sie müssen sich vorstellen, dass kommen Sie zur Urteilsverkündung und dass das Hochgefühl, 10 Uhr beginnt die Sitzung und 10 nach 10 ist das Gesetz weg. Ja, einfach weg. Und das haben wir dann also in ganz wichtigen Punkten gemacht. Jemand hat den Datenschutz erwähnt. Also es ist ein Urteil erstritten worden, dass von mir und anderen, dass also ein Computergrundrecht etabliert, etwas, dem wir heute ausgesetzt sind, durch viele Möglichkeiten, die das Internet hat, die künstliche Intelligenz, uns auszuspähen, unsere Menschenwürde zu beschädigen, Überwachungskapitalismus, die großen Plattformen bemächtigen sich unserer Daten und ohne uns zu fragen und beschädigen unsere Menschenwürde. Also die Bürgerrechte waren ein Lebenselement und immer das Spannungsverhältnis, meine Damen und Herren, zwischen Freiheit und Sicherheit. Natürlich müssen wir Sicherheit gewährleisten, aber um welchen Preis? Doch nicht die Freiheit bei dieser Gelegenheit ohne Not zu beschädigen, nur um irgendeine populistische Gutwillstimmung zu schaffen. Nein, dieses Spannungsverhältnis muss ausgehalten werden. Und das war eines meiner Lebensthemen und das habe ich ja in einem, wie gesagt, mit einigen Urteilen ja, erreicht. Aber was, ich komme noch mal darauf zurück, was mir jetzt besondere Sorge macht, ist nicht nur die AfD. Es ist zum Beispiel, es ist auch das Verhalten unserer Regierung. Ich meine jetzt nicht die Inhalte, aber die Art und Weise, wie regiert wird, treibt den Rechtsextremen die Wähler gerade zu. Hier ist wirklich Verantwortung gefordert. Vertrauen muss aufgebaut werden in einer Situation großer Angst und Orientierungslosigkeit. Hier gibt es also die Verantwortung derjenigen, die regieren, und auch derjenigen, die opponieren. Beide müssen die Demokratie glaubwürdig verteidigen. Sie können streiten, aber sie müssen handlungsfähig bleiben. Sie müssen in einer solchen Situation, wo die Welt aus den Fugen geraten ist durch den mörderischen Angriffskrieg, müssen sie ihren Prinzipien treu bleiben. Und Sie haben vollkommen recht, Herr Malcho, zu sagen, wir verteidigen die Freiheit auch in der Ukraine, unsere Freiheit. Nicht? Und es ist nicht ohne Menschenwürde zu realisieren. In der Charta der Vereinten Nationen steht als oberster Satz drin, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, Frieden wird unauflöslich mit Menschenwürde verbunden. Beides gehört zusammen. Und das müssen wir uns auch natürlich sagen, denn wir sind natürlich von der Barbarei befreit worden, von unter anderem von Ukrainern, die erhebliche Opfer an Menschen und geleistet haben, um uns von der Barbarei zu befreien. Also wir müssen helfen, und daran besteht wohl kein Zweifel, und die große Mehrheit ist ja wohl der Meinung, das auch zu tun. Also die Radikalisierung geht über die AfD hinaus. Das macht große Sorgen. Wenn Sie die Verfassungsschutzberichte lesen, gibt es eine Radikalisierung der Mitte. Es gibt Systemverächter, und die benutzen jede Gelegenheit. Covid, Teuerung, Fremdenzuzug, Flüchtlinge, jede Gelegenheit wird genutzt, um die Demokratie anzugreifen. Und hier müssen wir verdammt wachsam sein. Rechtspopulistische Meinungen, sagt der Generalbundesanwalt, sind in bürgerliche Milieus eingedrungen. Also nutzen wir jede Gelegenheit, die demokratischen Kräfte in unserem Lande zu motivieren. Wir tun das, ist eben schon erwähnt worden, mit den Edelweißberaten, mit dem Beispiel der Edelweißberaten. Wie lange hat es gedauert, bis sie rehabilitiert worden sind? Es war erst durch Yad Vashem wurden sie rehabilitiert, nicht durch unsere Behörden. Es war ein langer Kampf, und wir haben jetzt vor, auch mit dem neuen Dokumentarfilm, der sehr eindrucksvoll ist, in die Schulen zu gehen. Ich habe mit Frau Reker gesprochen, um dieses Beispiel den jungen Leuten vor Augen zu führen. Damals haben junge Menschen ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Sie wurden ja hingerichtet, aufgehängt in Ehrenfeld vor dem Bahnhof. Heute setzt man nicht das Leben aufs Spiel, aber man setzt die Demokratie aufs Spiel, wenn man nicht kämpft. Ja, meine Damen und Herren, ich war viele Jahre für Menschenrechtspolitik von oben in der UNO tätig und war deutscher Vertreter an vielen Konferenzen. Ich kenne die Menschenrechtsverteidiger weltweit, und ich habe eines gelernt: Wir haben eine glückliche Situation, meine Damen und Herren. Wir leben in Frieden und Freiheit, in Wohlstand, in einem vereinten Europa, das wir übrigens stärker machen müssen. Es ist eine Schande, wie schwach Europa heute agiert. Wir haben alles Glück dieser Welt, jedenfalls die meisten Menschen würden gerne mit uns tauschen. Und das hat auch mir immer das Motiv gegeben, mich denen zuzuwenden, die dieses Glück nicht haben. Und deshalb habe ich mein Leben auch sehr stark gewidmet den Menschenrechtsverteidigern. Und sie gibt es ja auch hier, wie wir heute erlebt haben. Die Menschenrechte beziehen sich ja nicht nur auf das außer uns, auf das Ausland, sondern sie beziehen sich auch auf uns selbst hier. Und diese Menschenrechtsorientierung geht auch auf die Vereinten Nationen zurück. Denn es sind nicht nur die bürgerlichen Rechte, die verteidigt werden, sondern auch ausdrücklich die sozialen und wirtschaftlichen Bürgerrechte. Das heißt, wir sind als Menschheit verpflichtet, auch darauf zu achten, dass die Menschen nicht in Armut und Not leben. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben vieles geschafft im Laufe der Jahrzehnte. Aber wir sind noch lange nicht angekommen. Aber damit kein Zweifel besteht, Hoffnung gibt es immer. Ich habe viele Enttäuschungen erlebt in meinem Leben, aber nie die Hoffnung aufgegeben. Sie wurde ab und zu sogar bestätigt. Also ich kann denen, die sich auf den Weg machen, sehr viel jünger als ich, nur sagen, lasst die Hoffnung nicht fahren, ihr könnt viel erreichen. Und es gibt, das möchte ich zum Abschluss sagen, ein sehr schönes Wort von Schiller. Schiller hat uns aufgerufen, wie er sagt, zur Ehrfurcht des Menschen vor sich selbst. Und das, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als Artikel 1 unseres Grundgesetzes, der Schutz der Menschenwürde. Schützen wir die Menschenwürde. Auch dieses Signal sollte heute von uns hier ausgehen, schützen wir die Menschenwürde der Menschen, um die sich Linda Rennings kümmert, schützen wir die Menschen überall auf der Welt. Wir haben eine Schutzaufgabe, die wir wahrnehmen müssen. Und es gibt noch etwas in unserer Verfassung, steht in der Präambel, dass wir aufgerufen sind, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Das sollten wir wirklich tun.